Wort.
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 Wechsel. Wort, Wechsel.
Wort, Wechsel.
Willkommen zur ersten Folge Wortwechsel, dem Interview-Podcast des Hochschulradios Fischers-Bräutigam, der HTWG Konstanz. Im letzten Semester haben wir, das Hochschulradio, an einer Kollaboration mit dem Kulturamt Konstanz und den Regionauten teilgenommen. Bei dem Projekt kreierten lokale KünstlerInnen Texte für Kunstwerke im öffentlichen Raum und nahmen diese Kunststücke auf. In dieser Folge Wortwechsel haben wir mit drei Personen gesprochen, die an dem Projekt beteiligt waren. Zunächst unterhielten wir uns mit Harald Kühl, einem der Geschäftsführer der Regionauten.
Eine Sekunde. Okay, ich nehme auf.
Wortwechsel. So, dann hallo erstmal.
Hallo, Jill.
Genau, wir haben eine erste Frage und zwar, wer sind die Regionauten und was machen sie?
Die Regionauten sind eine Kommunikationsagentur für Non-Profit-Organisationen. Wir machen Kommunikation zu gesellschaftlichen Themen, gesellschaftlichen Anliegen.
Und eins davon war das Projekt Kunststücke. Wie ist das entstanden?
Ja, Kunststücke ist als Folgeprojekt von Kunststoff entstanden. Kunststoff gab es vor 2 Jahren, da hatten wir gemeinsam mit dem Kulturamt die Idee, ein gutes Dutzend Kunstwerke in pinken Stoff zu verhüllen, so nach dem Motto aus den Augen in den Sinn, was steckt da eigentlich dahinter, was war da nochmal für ein Kunstwerk. Und im Kulturamt geht es einfach darum, diese weit über 100 Kunstwerke im öffentlichen Raum wieder mehr in den Blick zu rücken, dass wir als Konstanzerinnen und Konstanzer da auch mal wieder drauf achten, drüber sprechen. Und so ist dann auch die Idee zu Kunststücke entstanden, dass wir eben Kunstwerken aus verschiedenen Epochen, die hier so in unserer Stadt rumstehen, eine Stimme verleihen.
Mhm. Wie kam die Idee zustande, erst die Kunststücke oder die Kunstwerke zu verstecken und dann sie sprechen zu lassen?
Ja, das Verstecken schien uns damals eine ganz gute und auch sehr aufmerksamkeitsstarke Methode zu sein. Hat auch für viel Diskussion damals gesorgt, hier in den lokalen Medien, aber bis in die Landesschau. Es hat offensichtlich auch Leute irritiert und konfrontiert, weil das ein oder andere Kunstwerk wurde dann auch mutwillig wieder ausgepackt. Und ja, wir haben gesagt, wir möchten wieder gerne in die Straßen rein, da wo die Kunst steht, und haben dann überlegt, was bietet sich an. Und nachdem wir denen einfach erstmal ein Tuch über den Kopf gezogen haben, war es uns jetzt wichtig, dass sie auch uns mal erzählen, was sie uns denn eigentlich noch zu sagen haben.
Woher kam die Idee, weil mit uns zu kollaborieren für dieses Stück, also mit dem Hochschulradio Fischers-Bräutigam?
Ja, das ist eigentlich bei vielen Projekten, steckt bei uns im Agenturnamen schon drin, auch die Regionauten, dass uns wichtig ist, dass wir regional, lokal mit vielen PartnerInnen und AkteurInnen zusammenarbeiten, und das Kulturamt ist da eigentlich auch mal sehr stark bemüht, Synergien neue Kooperationen anzustoßen im Projekt. Und ja, ich glaube, da kam dann über meinen Kollegen Felix Pfäfflin der Kontakt zu Anna Herz zustande.
Wie kam es zu der Auswahl von den Kunststücken?
Also da war von unserer Seite aus war das ganz pragmatisch. Wir haben gesagt, wir wollen es auf jeden Fall wieder in der Innenstadt machen, weil da der meiste Publikumsverkehr ist. Es gibt natürlich auch vereinzelt in Litzelstetten, Wolmertingen, Dingelsdorf spannende Kunst, aber wir haben gesagt, wir konzentrieren uns jetzt nochmal auf die Innenstadt. Wir wollten, dass es fußläufig innerhalb von 15 Minuten erreichbar ist, dass man auch mal einfach so en passant dran vorbeikommt, wenn man ins Rathaus geht oder zum Einkaufen oder zum Kaffee trinken und da drauf stößt. Und dann haben wir eigentlich den Künstlerinnen und Künstlern die Wahl gelassen, haben gesagt, so in dem Radius könnt ihr euch was aussuchen, was spricht euch an, wem möchtet ihr eure Stimme leihen?
Diese Kunstwerke sind ja teilweise schon ziemlich alt. Was haben die uns denn überhaupt noch zu sagen heutzutage?
Ja, das sagen uns dann ja auch die Künstlerinnen und Künstler. Ich glaube schon, dass uns auch alte Kunstwerke noch einiges zu sagen haben und ja, dass hier auch durch das Projekt ganz spannende aktuelle Bezüge entstanden sind. Da wird zum Beispiel Corona auch thematisiert oder das Verhältnis Mensch-Maschine oder ja, der Schwur, was der im Mittelalter hieß und was uns Schwören heute noch bedeutet. Also ich glaube, das Alter ist gar nicht so entscheidend. Und genau darum geht es ja auch mit dem Projekt, so ein bisschen bei sich selber die Frage zu stellen, was steht denn das Ding darum? Ist mir das noch wichtig? Ist es Kunst oder kann es weg?
Stichwort Corona, hat die Pandemie die Durchführung erschwert und wenn ja, wie?
Ja, erschwert eigentlich tatsächlich erst hinten raus aus meiner Sicht. Es war eben ein geführter Spaziergang, so eine Art Vernissage geplant Ende Oktober und die ist jetzt auch schon den wieder verschärften Corona-Regeln zum Opfer gefallen. Ansonsten während des Projektes habe ich da keine großen Einschränkungen verspürt. Ich weiß jetzt nicht genau, wie es bei euch im Studio war, aber ihr werdet da auf Abstand geachtet haben. Ja. Viele Künstlerinnen und Künstler haben ihre Beiträge auch selber eingespielt. Das hatten sie aber ohnehin vor. Und ich glaube, jetzt ist es eigentlich genau das richtige Angebot zu Corona-Zeiten. Man kann sich sein Smartphone schnappen und entweder mit oder ohne Headset losziehen durch die Stadt, allein oder zu zweit, mit nötigem Abstand zu allen anderen und kann da ein bisschen Kultur erleben, wo alle andere Kultur gerade flach liegt.
Ja, absolut. Gab es andere Herausforderungen bei der Durchführung des Projekts?
Ja, es sind oft so diese technischen Kleinigkeiten. Ich habe jetzt neulich auch nochmal eine Runde gedreht, als jetzt alle Beiträge online waren und dachte, ach, eigentlich wäre es schon schön, wenn die Kunstwerke auch beschriftet sind. Aber das gestaltet sich in der Praxis total schwierig. Ja. An die Kunstwerke selber kann man nichts anbringen. Sprühkreide auf dem Boden wird schnell weggeschrubbt. Und in unserem letzten Projekt haben wir eben die Erfahrung gemacht, immer wenn man irgendwo was verändert, was Neues aufstellt, dann scheint es irgendwie da so ein Neonlicht darüber anzugehen, wo drauf steht, blöder Randalierer, mach mich kaputt. Also wir haben von Anfang an Abstand davon genommen, zu sagen, wir installieren irgendwie permanent Lautsprecher an den Kunstwerken. Ja, und deshalb erkennt man jetzt, wenn man so durch die Stadt geht, nicht, dass das Kunstwerk zu einem spricht. Da würde ich eigentlich auch gerne nochmal drüber nachdenken, ob wir im Frühjahr auch noch vielleicht noch ein paar Kunstwerke dazunehmen und es uns vielleicht doch gelingt, zumindest sichtbar zu kennzeichnen und wenn es auch nur für einen bestimmten Zeitraum ist.
Also soll das Projekt auch noch weitergehen?
Ja, das ist jetzt schon die Überlegung. Wir hoffen, dass wir im Frühjahr dann auch mit euch und den Künstlerinnen und Künstlern zusammen die Vernissage nachholen können und vielleicht nehmen wir bis dahin auch nochmal das eine oder andere Kunstwerk mit dazu. Ja.
Cool. Haben Sie ein Kunststück, das Ihr persönlicher Favorit ist? Und wenn ja, warum?
Ah, das ist eine gute Frage. Mir gefällt das Gedicht am Trichter vorne am Fischmarkt total gut, einfach weil da der Heitzmann in Gedichtform auch so damit spielt, ja, so ein bisschen, ja, wer ist eigentlich das Kunstwerk? Bin ich als betrachtender Künstler oder nicht auch ein Kunstwerk? Und was macht das mit mir? Und das auch so humorig aufgreift. Eigentlich finde ich alle auf ihre Art spannend. Gut gefällt mir auch noch die an der Handwerkskammer die Figuren, wo eben die Brücke geschlagen wird, bis zurück zur Eisenbahnerzeit und zur Sklaverei in den Staaten. Und da eben diese Frage, die heute auch noch aktuell ist, Mensch-Maschine, ist es Erleichterung oder Verdrängung? Wie stehen wir zu maschineller Arbeit? Das finde ich einen ganz sehr spannenden Bezug.
Sie haben erst die Kunststücke verstecken lassen und dann sie sprechen lassen. Haben Sie schon Pläne, was als nächstes kommen könnte?
Das haben wir natürlich, aber das wollen wir jetzt noch nicht verraten. Und
Okay.
ich meine, was jetzt passiert, wie gesagt, wir überlegen noch ein paar weitere Kunststücke dazuzunehmen und hoffen, dass es dann auch im Frühjahr, wenn dann vielleicht auch so das öffentliche Leben wieder mehr anspringt, nochmal Wahrnehmung bekommt. Und dann haben wir auch ein schönes Projekt parallel laufen, die Kunstentdecker. Das richtet sich speziell an Kitas. Da sollen die Jüngsten schon mal ganz, ganz leicht und spielerisch an Kunst im öffentlichen Raum rangeführt werden, in so einer kurzen Führung, die sie aber selber auch mitgestalten können und wo sie dann auch hoffentlich ihre Freundinnen und Freunde und Familie anstecken und sagen, hey, lass uns mal in die Stadt gehen, ich habe da ein tolles Kunstwerk gesehen.
Ist das dann das, was Sie sich durch solche Projekte erhoffen, also dass mehr Aufmerksamkeit auf Kunst und Kultur gelenkt wird?
Ja, auf jeden Fall, weil ich meine, ich merke es an mir selber. Ich habe hier studiert schon in Konstanz, war noch mal ein paar Jahre weg, aber bin jetzt auch seit über 15 Jahren wieder in der Stadt. Und eigentlich sollte man viel öfter den Hans Guck in die Luft machen und mal schauen, was auch so an den Fassaden in der Altstadt alles Tolles zu entdecken ist. Oder mir geht es auch immer wieder so, dass ich irgendwo vorbeikomme und denke, wo kommt das jetzt her? War das schon immer da? Oder natürlich auch Dinge, wo ich dran vorbeirate und denke, boah, ist das hässlich, kann das nicht mal jemand abräumen. Aber darüber auch mal zu sprechen und ja, eben wie mit diesen Handwerksfiguren auch zu überlegen, ja, hat uns irgendein Fresko aus dem Mittelalter noch was mitzuteilen? Das finde ich schon spannend. Und das ist auch das, was ich mir davon auch hoffe, ja, und wir und das, vor allem immer das Kulturamt, dass wir so einfach als Bürgerinnen und Bürger wach und interessiert durch unsere eigene Stadt gehen.
Möchtest du abschließend den Zuhörern noch irgendwas mitgeben?
www.konstanz.de/Kunststücke und Headset auf, Smartphone an und einfach mal einen schönen Herbstspaziergang machen.
Super, dann vielen Dank für das gemeinsame Projekt und dass du dir heute Zeit genommen
Danke
hast für das
euch, sehr
Interview.
gerne. Ja, danke auch an euch.
Unser zweites Interview heute führen wir mit Sarah Müssig vom Kulturamt über das Projekt Kunststücke. Hallo Frau Müssig, schön, dass Sie heute hier sind.
Erstmal vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich freue mich total, dass ihr so ein Format wählt. Ist ja absolut zeitgemäß, dass man genau jetzt sowas macht und dass ihr Interesse habt und dass wir miteinander sprechen können.
Welche Arbeit macht das Kulturamt eigentlich?
Ja, das Kulturamt ist Ansprechpartner für die gesamte Kultur der Stadt und ganz explizit erstmal für alles, was nicht das Theater, die Museen und die Philharmonie betrifft. All das, was dazwischen ist, machen wir sozusagen. Wir sind vor allem für die freie Szene da, also sind die Vereine, Einzelkünstler, kulturelle Initiativen, soziokulturellen Zentren, das KULA, das K9, das Zebra-Kino gehört da dazu. Also jeder, der eine Idee hat, etwas machen möchte, kultureller Art, der kommt früher oder später nicht an uns vorbei, wenn er denn ein bisschen Unterstützung braucht. Und das ist eben unser Job. Wir beraten, wir fördern, wir versuchen zu vernetzen. Wir versuchen auch Selbstveranstaltungen zu machen, in Kooperation vor allem gerne mit anderen. Und deswegen ist auch unser Hauptjob viel mit Menschen sprechen, Interesse haben und immer wieder kreativ um die Ecke zu blicken und Leute zusammenbringen, die sich vielleicht noch gar nicht kennen. Wir haben das Kulturzentrum am Münster, das ist das Rote Haus, wo die Bibliothek drin ist. Da machen wir auch eigene Veranstaltungen. Wir haben dort verschiedene Räume, die wir bespielen, unter anderem im hinteren Hof der Turm zur Katz. Dort machen wir zeitgenössisch angewandte Kunst seit jetzt 1,5 Jahren. Das ist wirklich was, was uns unglaublich Spaß macht, gerade weil das eine ganz große Bandbreite hat und eben auch mit der HTWG natürlich hier eine ganz große Verbindung herstellt, weil es da ganz viel kreatives Potenzial in der Stadt gibt, das wir da auch zeigen können. Wir haben auch noch den Gewölbekeller dort und den Riechentalsaal. Also es sind einige Ausstellungsräume und dann gibt es auch noch multifunktionale Räume. Ansonsten sind wir aber auch ganz klassische Kulturverwaltung. Das heißt, diese ganzen Gelder, die irgendwie verteilt werden müssen in der Stadt, was Kultur betrifft, die laufen auch über unseren Schreibtisch. Wir müssen viele Anträge stellen. Wir sind erster Ansprechpartner für den Gemeinderat in Sachen Kultur. Also ein ganz breites Spektrum, das wir da bedienen.
Vielen Dank. Kunststücke war ja eins der vielen Projekte des Kulturamts. Dieses Projekt behandelt Kunst im öffentlichen Raum. Welche Bedeutung hat denn Kunst im öffentlichen Raum für Konstanz?
Ja, das ist eine sehr spannende Frage. Ich habe mich auch gefreut, als ich die gelesen habe, weil ich selbst so reflektieren konnte, was in den letzten Jahren passiert ist. Und ich muss sagen, also ich bin jetzt 10 Jahre in dem Amt hier und die ersten 4 Jahre haben wir uns überhaupt gar nicht mit diesem Thema beschäftigt und auch davor ist nicht so viel passiert. Konstanz hat unglaublich viel Kunst im öffentlichen Raum. Es ist über Jahrzehnte, Jahrhunderte natürlich gewachsen und entstanden. Das Problem war, es hat keiner so richtig erfasst. Es gab nicht mal einen Katalog, es gab kein Archiv, wo wir gesammelt auf diese ganzen tollen Kunstwerke zugreifen konnten. Oftmals wusste die Stadt selbst nicht mal, ob sie Eigentümer eines Kunstwerkes ist oder nicht. Das ist auch gar kein Vorwurf an die Kollegen oder sonst was, sondern man konnte es zum Teil nicht nachvollziehen. Also wir haben Kunstwerke, die 300, 400 Jahre hier stehen, manchmal auch versetzt wurden, ursprünglich ganz woanders standen. Und es hat erstmal sehr viel Archivarbeit mit sich gebracht. Und da hatten wir 2 Jahre lang tolle Praktikanten, die richtig, richtig viel Arbeit geleistet haben in dieser Hinsicht. Wir haben herausgefunden, wer die Eigentümer sind, wie viel das auch mal gekostet hat im Ankauf. Also da sprechen wir auch noch über Reichsmark und so. Also das musste man dann auch alles noch umrechnen. Wir haben die Kunstwerke dann auch versichert und katalogisiert, weil das sind natürlich Werte, die hier auch stehen. Und so hat das angefangen, jetzt vor ungefähr 7 Jahren, dass wir uns mit Kunst im öffentlichen Raum in dieser Intensität beschäftigt haben. Ansonsten ist es natürlich so, dass Kunst im öffentlichen Raum nicht nur für Konstanz, sondern für jede Stadt ganz wichtig ist, weil es eine Identifikationsrolle hat, Kunst im öffentlichen Raum. Es ist identitätsstiftend. Kunstwerke im öffentlichen Raum erzählen Geschichten, auf die wir, würde ich sagen, so in anderen Formen nicht hingewiesen werden. Wir müssen ansonsten einen musealen Raum betreten. Das macht nicht jeder Mensch, will auch gar nicht jeder Mensch. Und ein Kunstwerk im öffentlichen Raum ist im wahrsten Sinne etwas, wo man so drüber stolpern kann, wo man sich vielleicht auch spielerisch mit auseinandersetzen kann. Und auch wir haben natürlich solche Kunstwerke, die so erobert werden können, die einfach im Alltag da sind. Wir haben aber auch Mahnmale, die natürlich Erinnerungskulturen mit sich bringen. Es gibt ja ganz unterschiedliche Arten von Kunstwerken und das ist für jede Stadt ganz wichtig.
Finde ich auch. Danke für die Antwort. Jede Epoche, jeder Verein, jeder kann sich im öffentlichen Raum verewigen. Braucht es eine Qualitätskontrolle?
Oh ja, ja, ganz, ganz wichtig, das braucht es. Und da gibt es auch in den letzten Jahren ganz tolle Entwicklungen in anderen Städten. Für mich war so ein bisschen das Aha-Erlebnis, ich habe ein Seminar besucht in Köln. Köln hat für mich da wirklich deutschlandweit eine Vorreiterrolle, was Kunst im öffentlichen Raum betrifft. Wir haben nämlich angefangen, mit einem Verein dann auch darüber nachzudenken, und darüber zu sprechen, wann sich vielleicht Kunst im öffentlichen Raum auch überholt hat und wann vielleicht auch das ein oder andere Denkmal wieder aus dem Stadtraum entfernt werden muss, weil es entweder kontextlos irgendwo steht, also beispielsweise eine Mönchsstatue, die heute vor der Sparkasse steht, das können wir heute gar nicht mehr verstehen, vor allem nicht, wenn dann keine Tafel ist, die das noch erklärt. Früher war dahinter vielleicht ein Kloster oder eine Kirche, von der wir aber nichts mehr sehen. Und dann verliert genau diese Statue natürlich auch ganz stark an Bedeutung. Und Köln hat es dann wirklich so weit getrieben, dass sie einen Friedhof für Kunst im öffentlichen Raum geschaffen haben. wo man dann jetzt wiederum diese Kunstwerke an einem Platz besichtigen kann und die jetzt dort wieder in neues Licht gerückt werden. Also soll heißen, wenn man Kunst hinstellt irgendwo, muss man sich auch darum kümmern, dass es verständlich ist, dass es verständlich bleibt, dass man auch kommuniziert und vermittelt, was dieses Kunstwerk in diesem Raum, in dem es wirkt, aussagt. Und dazu braucht es jemand. Und deswegen braucht man auch Qualität. Und die Frage, die Sie ja gerade auch gestellt haben, Flo, gestellt hast, dass jede Epoche und jeder Verein sich da verewigen kann, das stimmt so natürlich auch nicht. Und das hat auch so noch nie gestimmt, weil alles, was im Stadtgebiet aufgestellt wird, muss die Stadt zum Schluss auch entscheiden. Darf nicht jeder irgendwo was hinstellen. Und das Gleiche ist dann auch, was an der Uni steht beispielsweise, das ist dann das Gebiet des Landes. Auch dort hat dann das Land oder das Landratsamt, je nachdem, zu entscheiden. Also es braucht immer jemanden, der zum Schluss entscheidet, was da steht. Und das ist aber auch wirklich wichtig. Da müssen schon mehrere Menschen draufschauen, sonst gäbe es ja wirklich eine Flut von sinnigen oder unsinnigen Dingen, die da stehen, ja.
Verstehe. Dann ist das eigentlich auch schon die perfekte Überleitung zur nächsten Frage. Wer entscheidet das denn eigentlich genau, was im öffentlichen Raum aufgestellt werden darf?
Also bei uns in Konstanz, Gott sei Dank, seit 2 Jahren die Kunstkommission Konstanz. Der sitze ich auch vor. Das ist eine ganz tolle Aufgabe. Das freut mich sehr, dass wir das geschafft haben. Es gab so etwas vorher auch nicht bei der Stadt. Da war es nämlich wirklich so, meistens kam die Idee von einem Künstler oder aufgrund eines wichtigen Jahrestages oder einer Initiative. Und das wurde an die Stadt herangetragen. Und je nachdem, wie man da erwischt hat bei der Stadt, der hat sich dann dafür eingesetzt. Und zum Schluss hat es der Gemeinderat entschieden. Und jetzt ist es eben so bei der Kunstkommission, dass wir uns 2-mal im Jahr treffen. Und wir haben dort eine tolle Fachjury, die sich zusammensetzt aus externen und internen Beratern. Die externen sind eben auch ein Professor von der HTWG, dann haben wir einen Professor von der Universität dabei, wir haben einen Architekten dabei, einen Stadtplaner und dann eben auch von der Stadt das Kulturamt, die Museen und das Hochbauamt. Und das ist eine ganz tolle Runde, weil wir da wirklich fachlich diskutieren können. Kommen dann Anträge, werden an uns herangetragen und wir besprechen dann, wo das Sinn macht, es hinzustellen, ob es auch künstlerisch so den Wert hat, den wir uns wünschen und vorstellen. Und im Moment beispielsweise reden wir über Kunst am Bau. Das finde ich auch ganz toll. Da ist die Stadt auch weitergekommen. Bei manchen öffentlichen Häusern, die gerade gebaut werden, gibt es einen kleinen Prozentsatz, der dann für Kunst am Bau zur Verfügung steht. Und im Moment ist es bei der Kita Jungerhalde in Eimansdorf. Und gerade für so kleine Kinder auch Kunst am Bau zu realisieren, ist ganz spannend, weil es ja auch eine ganz andere Form wiederum ist, als das, was man sich hier vielleicht so in der Stadt jetzt vorstellt. So eine Statue oder sowas wird es natürlich nicht werden, sondern es soll auch Kunst sein, die Kinder inspiriert und die dann auch pädagogisch Sinn macht.
Danke für den Einblick. Kommt zur nächsten Frage. Wie ist das Projekt Kunststoffe und dann Kunststücke zustande gekommen?
Ja, also von der Vorgeschichte, wie ich gerade gesagt habe, wir haben selbst im Amt angefangen, uns damit zu beschäftigen und haben dann gemerkt, wir haben jetzt katalogisiert und jetzt müssen wir vermitteln. Wir müssen so vermitteln, dass die Menschen darauf gestoßen werden, dass sie Lust darauf haben, sich mit der Kunst im öffentlichen Raum auseinanderzusetzen. Und da dann natürlich auch eine größere Schwellenangst ist oder eine Hürde, wollten wir das möglichst kommunikativ und informativ und locker und kreativ machen und sind deswegen vor 4 Jahren, ist das glaube ich jetzt schon, mit den Regionauten ins Gespräch gekommen. Und wir arbeiten sehr gerne mit denen zusammen, weil wir können uns da wunderbar die Bälle hin und her spielen. Sie haben natürlich einen ganz anderen Außenblick und können oft Perspektiven einnehmen, wo wir so aus dem Amt heraus vielleicht dann schon eine Brille aufhaben. Und so sind diese beiden Dinge entstanden. Also Kunststoff war ja die Verhüllung, um danach die Besucher dafür zu interessieren, was war denn da? Also so durch das Wegnehmen Interesse schaffen für das, was wir alltäglich sehen. Und Kunststücke ist die Weiterführung davon, jetzt nämlich diese Kunstwerke zum Sprechen zu bringen, weil eben ganz viel Geschichte dahinter ist.
Was ist das Besondere für Sie an Kunststücke?
Also das Besondere ist natürlich, also zum einen finde ich es total schön, dass sich jeder Autor Gedanken gemacht hat, sich mit den Kunstwerken auseinandergesetzt hat und jetzt eben viele historische, kreative Geschichten entstanden sind. Und was jetzt natürlich für diese Zeit wunderbar ist, dass es ja auch ein perfektes Corona-Format ist. Es ist wirklich nachhaltig. Bei der Verhüllung, das war natürlich ein Eye-Catcher, man kam nicht drum herum, aber es war dann auch wirklich zeitlich begrenzt. Und das ging auch nicht sehr lange gut, weil der Stoff hat dann irgendwann an Farbe verloren und er ist weggeflogen und was da alles passiert ist. Bei den Kunststücken, das ist etwas, wo wir aufbauen können. Das ist eigentlich nur ein erster Schritt, den wir jetzt gemacht haben. Und wir haben auch überlegt, dass unser mittelfristiges Ziel ist, alle Kunstwerke, die wir haben, die wir katalogisiert haben, die man auf unserer Homepage anschauen kann, mit einer Geschichte zu versehen. Und im besten Falle machen wir das auch nochmal für Kinder, dass wir beides anbieten können, weil das ist einfach ein unglaublich nachhaltiges Format, das jeder dann für sich selbst entdecken kann, das auch in 10 Jahren deswegen nicht an Attraktivität verliert. Und das freut mich, dass wir da was geschafft haben oder geschaffen haben, das wirklich Bestand hat. Und die Kunst natürlich immer wieder neu in Szene setzt und das Interesse weckt.
Also finde ich auch ein tolles Projekt. Gibt es ein Lieblingsprojekt von Ihnen?
Jetzt im Bereich Kunst im öffentlichen Raum, meinen Sie, oder?
Sie können komplett aufs Kulturamt schauen oder, wenn Sie wollen, noch weiter. Also das ist Ihre Entscheidung.
Ja, ich werde es in der Tat öfters gefragt. Was ist mein Lieblingsprojekt? Und ich kann es wirklich nicht beantworten, weil wir fördern im Jahr ca. 150 Projekte. Mhm. Dann kommen nochmal Kooperationen dazu. Und da sind so viele tolle Sachen immer wieder dabei, die mich auch auf ganz unterschiedliche Art und Weise abholen. Deswegen, ich persönlich freue mich, also jetzt wirklich, auch weil wir das Thema jetzt haben, das passt jetzt trotzdem ganz gut. Ich finde diese ganzen Projekte, wo man zufällig auch mit Kunst und Kultur konfrontiert wird, die freuen mich immer sehr und daran habe ich auch persönlich immer sehr viel Spaß, weil ich dann sehe, dass sich Menschen auch damit auseinandersetzen, die wir über unsere ganz normalen Angebote nicht erreichen würden. Deswegen finde ich jetzt gerade diese beiden Projekte, die sind schon sehr toll. Ich freue mich aber auch, also die Lichtsinfonie fand ich ein ganz großartiges Projekt, als das Hochhaus da jetzt gespielt wurde, in Kooperation mit der Südwestdeutschen Philharmonie und Jan Behnstedt und Theresa Renn diese tolle Lichtinstallation gemacht haben. An diesen unerwarteten Orten etwas zu finden, die finde ich wirklich immer großartig. Und wenn ich jetzt gerade so drüber nachdenke, dann ist es natürlich auch, und sie hängen in meinem Büro auch, kann man jetzt gerade nicht sehen, aber 3 Bilder von dem Theater der HTWG, das ist in der Tat auch einfach so, die großen Projekte, die Felix Strasser damals gemacht hat, in der Therme, in der Diskothek, in irgendwelchen Amtsräumen, die haben mich immer unglaublich berührt, weil da natürlich ganz viele junge Menschen zusammenkamen, die zum einen Kunst und Kultur selbst gemacht haben, aber auch Zielgruppen erreicht haben, die nicht möglich gewesen wären. Und für mich ist es eigentlich schon spannend, umso mehr unterschiedliche Akteure gemeinsam etwas kreieren. Das sind die Projekte, wo ich danach immer denke, wow, cool, das hat richtig Spaß gemacht. Und dafür lohnt es sich sowieso, diesen Beruf dann zu machen. Ja.
Gibt es einen Kulturtipp, den Sie Studis geben können?
Ja, also auch da den einen Kulturtipp habe ich nicht. Vielleicht Corona-bedingt würde ich wirklich sagen, im Moment lohnt es sich sehr, auf die Homepage vom Turm zur Katz zu gehen, weil wir da gerade die sehr schöne Ausstellung Vinyl eröffnet haben, und zwar 2 Tage vor dem aktuellen Lockdown. Die hängt jetzt noch bis zum 31.01. Wir hoffen, dass wir sie natürlich eröffnen dürfen. Eine Kooperation mit der Universität, mit dem Professor Stiegler und Stöhr. Es ist die Plattensammlung von Herrn Stiegler, die er in den Turm gehängt hat, und die ist wirklich großartig, und die Studis bereiten das gerade auch auf Instagram ganz toll auf, finde ich. Da kann man auch ein schönes digitales Rahmenprogramm machen, und das findet man dann eben auch auf unserer Homepage. Natürlich die Kunststücke, auch die kann man sich jetzt wunderbar anhören in diesem Lockdown. Und ja, im Moment ist es natürlich ansonsten ein bisschen schwer. Ich hoffe, dass wir bald alle wieder starten dürfen. Und dann ist da ganz schön viel Kultur in der Stadt, weil auch alle anderen Institutionen, Theater, Philharmonie, wir stehen hier alle da und scharren mit den Hufen, weil unsere Programme sind durch und wir könnten sofort starten. Aber ich glaube, es lohnt sich im Moment, eben auf diese digitalen Reisen zu gehen. Auch was das Cooler im Moment macht, dieses Streaming von Konzerten und so weiter. Das sind tolle Formate, und dann muss man jetzt eben daheim sitzen und sowas konsumieren, ja.
Gibt es noch etwas, was Sie unseren Hörern sagen wollen und was Sie wichtig finden?
Ja, ich möchte alle animieren und dafür begeistern, dass sie zum einen Kultur konsumieren, weil es einfach was Wunderschönes ist. Und egal, warum man das tut, weil es einem wirklich einfach nur gefällt oder weil man sich inspirieren lassen will oder weil man etwas Neues aufnehmen möchte, und zum anderen das auch selbst zu tun und sich zu engagieren, die Ideen, die man hat, nicht irgendwie als Utopien abzutun, sondern am besten bei uns vorbeikommen. Wir unterstützen sehr gerne auch studentische Projekte, und hier ist so viel kreatives Potenzial in der Stadt, und wir finden auf jeden Fall immer eine Lösung für vielleicht erstmal, weiß ich nicht, auch fiktive, konfuse Ideen. Das finde ich immer toll, wenn sich Studenten auch wirklich trauen, selbst kreativ zu werden und einfach bei uns vorbeizukommen.
Schön. Vielen Dank. Das war auch schon die letzte Frage. Danke fürs Zuhören.
Danke dir. Zuletzt sprechen wir mit Janina von Pröck, eine unserer eigenen Fische im Hochschulradio. Sie lieh zweien der Kunststücke ihre Stimme. Hallo Janina, wie geht es dir?
Ja, hallo Jill, hallo Flo. Ja.
Hallo.
Wie es einem halt momentan so geht, gell? Alles gut.
War das deine erste Erfahrung, Texte einzusprechen?
Naja, ich war ja erst seit dem Semester beim Hochschulradio dabei, und das war tatsächlich meine erste Erfahrung, und dann natürlich auch auf die Art und Weise direkt dort im Bodenseeforum und irgendwie mit Leuten und großem Saal und allem drum und dran. Wir hatten ja ein bisschen Probleme irgendwie so mit, ja, dem Drumherum und mussten mal Raum wechseln und hier und dort. Aber es hat auf jeden Fall viel, viel Freude gemacht und ist garantiert etwas, was ich gerne nochmal machen möchte. Und dementsprechend insgesamt einfach sehr, sehr positiv.
Schön.
Hast du dich denn vorbereitet dafür, und wenn ja, wie?
Naja, ich war ja mit Anna Herz, schon auch im Sprechtraining letztes Semester, und wir hatten vorher schon mal kreativ zum Üben Texte durchgesprochen, mal ein Buch gelesen, mal einen Ansatz gemacht, irgendwie in die Richtung. Und dann haben wir natürlich die Texte vorher bekommen und haben das alles nochmal gemeinsam durchgesprochen, ein bisschen geschaut, wie ist die Betonung, wie hat man hier was, wie möchte man da was sagen, und ja, auch was möchte man da vermitteln dabei. Genau, was ist so die Emotion, die rüberkommen soll, und wie unterhalte ich jemanden am besten, sodass man auch gerne zuhört.
Hast du ein Beispiel dafür, was ihr beim Sprachtraining so gemacht habt?
Naja, so eines dieser ganz typischen Sachen, was ich festgestellt habe, ist, dass wir alle viel, viel zu schnell sprechen. Ich merke es gerade selber auch bei mir in jeder Aufnahme, und es einfach tatsächlich die Aufmerksamkeit dafür zu schulen, dass ja, dass man sich Zeit lassen darf und dass auch Worte Zeit haben dürfen zu wirken. Und ja, insgesamt natürlich dann auch Aussprache und so die Wörter, wo man sich immer wieder und gerne verhaspelt, das ist natürlich auch irgendwie sowas. Aber ich glaube, das ist das, was mir am meisten hängen geblieben ist tatsächlich sich Zeit zu nehmen und auch zu würdigen, was man sagt.
Schön. Du warst doch sicher oder wahrscheinlich, weil das eine deiner ersten Erfahrungen war, nervös oder war das bei dir anders?
Naja, also ich kenne das schon, dass man vor einem Auftritt, egal ob man in einem Konzert spielt oder im Theater steht oder eben auch was einspricht, ja, so dieses kleine Gefühl hat, so dieses, okay, da kommt was, das kenne ich nicht so gut. Aber letzten Endes ist man in der Aufnahme, man spricht und dann macht man es nochmal. Und dann macht man es nochmal, weil es einem nicht gefallen hat. Und irgendwann ist man so albern dabei, dass man eher Probleme hat, sich dabei ernst zu nehmen, als tatsächlich wirklich daran zu denken, jetzt nervös zu sein. Und ich denke, wenn man an den Punkt kommt und es dann trotzdem schafft, sich wieder einzusammeln und sogar seine ganze Emotion wieder darauf zu fokussieren, was man eigentlich tun möchte, dann ist Nervosität bei solchen Sachen kein so großes Thema.
Dementsprechend hattest du Spaß bei der Sache?
Ja, hatte ich ja vorhin auch schon gesagt. Ich würde es auf jeden Fall viel wieder machen. Es hat mir auch Spaß gemacht, zwei sehr unterschiedliche Texte einzusprechen. Der eine war ja ein sehr literarischer und künstlerischer Text, wohin der andere eher sachlich gehalten war. Und einfach auch damit, mit der Art und Weise zu sprechen und der Art und Weise mit Texten zu arbeiten, hat mir sehr viel Freude bereitet.
Hattest du einen Favoriten der beiden Texte?
Mir hat es sehr viel Spaß gemacht, mit Tom zusammen den kreativen Text einzusprechen, einfach weil da eine ganz andere Atmosphäre dabei war. Da war dieses Aufleben und dieses Fühlen von dem Text einfach nochmal sehr, sehr viel stärker da und für mich auch eine ganz, ganz neue Erfahrung. Ich denke, einen sachlichen Text, das hat jeder schon mal gehalten. Jeder von uns hat schon mal ein Referat in der Schule gehalten oder einen Text vorgelesen, der unfassbar wichtig sein sollte und den man rüberbringen möchte. Und ich denke, auf eine besondere Art und Weise einen kreativen Text zu interpretieren, sodass derjenige, der zuhört, das auch sich noch gerne anhört, das macht einfach sehr, sehr viel Freude.
Ist dir denn etwas besonders im Gedächtnis geblieben?
Ich habe mich, glaube ich, noch nie in meinem Leben so viel versprochen. Also es ist tatsächlich, wenn man an irgendwie was hängen bleibt, dann bleibt man nochmal hängen und dann funktioniert es einmal, nur um festzustellen, der Tonfall hat nicht gepasst. Und dann probiert man es nächstes Mal und konzentriert sich auf den Tonfall. Und dann bleibt man wieder am selben Wort hängen. Also ich denke, das ist eine Erfahrung, wo man irgendwann steht und an diesen Punkt kommt, ich darf jetzt nicht frustriert sein und ich muss es jetzt einfach nochmal machen und mir nochmal anschauen und mir vielleicht irgendwie nochmal ja, von einer anderen Ecke oder von einer anderen Perspektive auf das Gleiche schauen, damit es bei mir irgendwie besser funktioniert. Und wie gesagt, also mir ist ganz, ganz stark hängen geblieben, dieses unfassbare Verhaspeln, was man natürlich im Alltag auch hat, aber da übergeht man das einfach so. Und wenn man das in der Aufnahme merkt, dann stolpert man und dann amüsiert man sich oder man ist frustriert oder es kommt irgendeine emotionale Reaktion und dann ist man schon aus seinem Rhythmus raus. Genau, also das war so das Erlebnis, das bei mir ganz, ganz stark da geblieben ist.
Ja, dann, also sehr interessant. Vielen Dank für deinen so persönlichen Erfahrungsbericht. Ich fand es sehr interessant zuzuhören.
Und vielen Dank an euch.
Ja, kein Ding.
Dann noch einen schönen Abend.
Ebenso.
Das war Wortwechsel. Hört euch die Kunststücke auf konstanz.de/Kunststücke an. Anlässlich der herannahenden Adventszeit haben wir noch ein kleines Gewinnspiel für euch. 24 Künstlerinnen haben mit der Unterstützung des Kulturamts 24 Postkarten gestaltet. Die Idee stammt von der Journalistin Veronika Fischer. Wenn ihr diese Postkarten gewinnen wollt, beantwortet folgende Frage. Auf welches andere Kunstwerk sind die schwörenden Finger neidisch? Eure Antwort könnt ihr uns auf unserem Instagram-Kanal senden, @fischersbräutigam, mit AEU. Noch ein kleiner Kulturtipp. Sollte es die Pandemie zulassen, findet die Ausstellung Vinyl-Ikonen, Plattencover, noch bis zum 31.01.2021 im Turm zu Katz statt. Vielen Dank nochmal an das Kulturamt Konstanz und die Regionauten. Die Interviews in dieser Folge wurden geführt von Florian Jokai und Jill Huss. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald, wenn es wieder heißt.